Gut, heute Morgen ist Jakob im verheißenen Land angekommen, hat sich ein Grundstück in Sichem gekauft, zuerst ein Haus in Sukkot gebaut, dann ein Grundstück in Sichem gekauft. Er hat dort ein Altar für Gott errichtet und hat Gott den Gott, der Gott Israels genannt. 1. Mose 33, Vers 20. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, dass wir um der Zeit willen 1. Mose 34 nicht lesen. Da geht es um Leas Tochter Dina, die einzige Tochter Jakobs, die mit Namen genannt wird. Später in der Geschichte lesen wir von mehreren Töchtern. Sie ist die einzige, die mit Namen erwähnt wird. Und kurz gesagt, es fängt so an in Vers 1 von Kapitel 34. Sie wollte mal ausgehen. Sie ist alleine ausgegangen und das ist nicht sehr gut gelaufen. Sie wurde vergewaltigt von dem Sohn des Stadtfürsten. Der junge Mann liebte sie, wollte sie nachher gerne heiraten, aber die Söhne Jakobs, also die Brüder von diesem Mädchen, wollten das nicht, haben zuerst getan, als wollten sie das. Da wurde was verabredet, alle Männer in der Stadt sollten sich beschneiden lassen. Und als das geschehen war und die Männer sich nicht bewegen konnten vor lauter Schmerzen, dann haben sie die Stadt angegriffen, geplündert, Männer getötet, Frauen und Kinder und eine Beute mitgenommen. Und ganz interessant, auffallend, erschreckend finde ich eigentlich, dass Jakob nicht so richtig auf diese Sache reagiert. Er sagt nur in Vers 30 zu seinen Söhnen Simeon und Levi, die das Ganze angerichtet haben, dann in einer furchtbaren Racheaktion: Ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pheresitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen, und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Er hat Angst. Und die Söhne sagen in Vers 31, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Es sieht danach aus, dass die Brüder sich eigentlich mehr um diese Sache gekümmert haben als der Vater. Trotzdem kann man nicht sagen, dass das eine gute Sache war. Da war wieder Betrug, da waren wieder Lügen. Wie öfters in dieser Familie, da sind die alten Muster wieder vorgekommen. Und interessant auch ist, oder erschreckend bei Kapitel 34, dass Gott kein einziges Mal erwähnt wird in diesem ganzen Kapitel nicht. Er kommt einfach nicht darin vor. Es ist wieder Menschenwerk. Es wird Gott nicht gedient, es wird Gott nicht gefragt, wie sollen wir vorgehen. Es sind hier Menschen, die sich selbstständig machen oder von Gott selbstständig machen, und kein einziges Mal. Und wenn wir dann in Kapitel 35 ankommen, dann ist dieses Kapitel voll von Gott. Er wird 11 Mal erwähnt in Kapitel 35. Sein Name ist präsent, unter anderem auch in den Namen Israel. Gott herrscht in den Namen Bethel und El Bethel, das Haus Gottes, und in dem Gottesnamen El Shaddai, der Allgenügsame oder der Allmächtige Gott. Also Kapitel 34 sieht man Gott nicht, Kapitel 35 ist er durchaus überall anwesend. Bei mir in der Bibel heißt es, Gott segnet Jakob in Bethel. Das ist der Titel von Kapitel 35. Ich habe für den heutigen Vortrag Verheißungen und Trauer als Titel gewählt. Denn in diesem Kapitel bestätigt Gott wiederum seine Verheißungen an Jakob und damit auch an seine Väter Isaac und Abraham. Ja, in diesem Kapitel sterben auch 3 Personen. Ich werde lesen, ihr werdet das merken: die Amme Deborah, die Amme von Rebekka, dann Rahel bei der Geburt ihres zweiten Sohnes und schließlich auch Isaac. Und in diesem Kapitel brechen Jakob und seine Familie einige Male auf. Ich lese jetzt zuerst mal Kapitel 35. Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Wir erinnern uns, Bethel, oder? Der Leitertraum. Und ja, die ganze wunderbare Erfahrung, die Jakob dort hatte. Und da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Und da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg oder begrab sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Und danach brachen sie auf, und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, so dass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kamen, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Und da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche, die man Klageeiche nennt. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Padan Aram gekommen war, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Gott sprach zu ihm: Ich bin El Shaddai. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Und da richtete Jakob eine Säule auf, an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, einen Gedenkstein, und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Ich halte mal kurz an und frage euch: Habt ihr hier etwas Mysteriöses entdeckt? Ein Rätsel? Irgendetwas, was wir denken: Nee, das kann nicht wahr sein. Was ist hier vor sich gegangen? Deborah ist doch damals mit Rebekka von Labans Haus nach Isaaks Haus, war ja Isaak, Rebekka wurde ja Isaaks Braut, und ihre Amme ist mitgegangen. Die sollte also noch bei Isaak sein, oder? Wo kommt die auf einmal her? Die sind wir doch nur einmal begegnet, als sie von Haran mitkam nach Beersheba. Und dann hat Jakob sich doch alleine auf den Weg gemacht, als er geflüchtet ist. Ich lese zuerst mal weiter. Danach brachen sie von Bethel auf, und als sie nur noch ein Stück weg bis Ephrata zu gehen hatten, da gebar Rahel, und sie hatte eine schwere Geburt. Als ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Benoni, sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Benoni, Sohn meiner Sorgen, Benjamin, Sohn meiner Rechten. Anscheinend wollte Jakob das doch nicht, dass dieser Junge mit diesem traurigen Namen jetzt weiter musste. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab, das ist Rahels Grabmal geblieben bis zu diesem Tag. Und Israel, Jakob also, zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf. Das war ein Turm bei der Stadt, wo sich die Herden versammelt haben. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel erfuhr es. Jakob aber hatte 12 Söhne. Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, und Simeon und Levi und Juda und Issachar und Sebilon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Padan Aram geboren wurden. Das ist eine Auflistung. Wir haben gerade erfahren, dass Benjamin eigentlich unterwegs geboren wurde später. Das ist eine Auflistung Er wurde gerade jetzt auf dem Weg nach Bethlehem geboren, im verheißenen Land. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaac nach Mamre bei Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaac als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaac wurde 180 Jahre alt und Isaac verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Ja, da ist sehr viel drin in diesem Kapitel. Wir werden das mal anschauen. Der erste Aufbruch von Jakob in diesem Kapitel, es geht von Sichem nach Bethel. Und wir haben uns schon mal gefragt, gestern oder war es heute Morgen, war das Gottes Wille, dass er sich in Sichem ein Grundstück gekauft hatte? Nein, das hatte Gott ihm nicht gesagt. Und es ist in Sichem in der Stadt auch einiges schiefgelaufen. Und jetzt hören wir, dass Gott sagt, dass er nach Bethel gehen soll. Mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist. Wir kennen Bethel als Ort aus der Geschichte der Patriarchen. Jakobs Großvater Abraham ist zweimal da gewesen. Das erste Mal hat er dort einen Altar für Gott errichtet. Das war in 1. Mose 12, Vers 8. Vers 8, das war ziemlich bald nach seiner Berufung, als Abraham aus Mesopotamien oder Südirak weggezogen ist. Und das zweite Mal ist gewesen, als er nach einer unglücklichen Zeit in Ägypten zurückkehrte nach Bethel. Er ist ja kurz, hat er sich aufgehalten in Ägypten, weil zu Hause eine Hungersnot war. Das erste Mal war in 1. Mose 12, Vers 8, das zweite Mal in 1. Mose 13, Vers 3. Und für Jakob ist Bethel der Anfang, denke ich, seines Gotteserkenntnisses gewesen. Da war diese Himmelsleiter, da hat er die Engel wahrgenommen, da hat er Gott wahrgenommen. Und er wusste natürlich, dass Gott sich an seine Vorfahren offenbart hatte, aber in Bethel war das für ihn das erste Mal, dass er das selbst erlebt hat. Und er hat dann nach dem Engeltraum, sage ich mal, einen Gedenkstein errichtet, und den Gedenkstein gesalbt und er hat Gott zugesagt, das erinnern wir uns vielleicht noch in 28, 13 bis 15, dass er Gott den Zehnten von allem geben wollte. Und Gott erinnert Jakob hier eigentlich an sein Gelübde, Bethel. Er hat dann auch in der Situation gesagt, Bethel soll das Haus Gottes sein. Bethel bedeutet ja Haus Gottes. Und Gott erinnert Jakob hier eigentlich an sein Gelübde, Bethel soll zur Gottesdienststätte gemacht werden, so kann man das auch sagen. Und darum baut er ein Altar, das hat er bis jetzt nicht getan, das war der Gedenkstein dort. Und Bethel ist auch eine Anbetungsstätte für das Volk Gottes geworden. Und wir wissen vielleicht aus der Geschichte, dass kurz nach dem Tod von König Salomo, das war der dritte König von Israel, ist das Reich in Zweien geteilt, das Südreich mit 2 Stämmen, das Nordreich mit 10 Stämmen. Und Bethel lag so an der Grenze im Nordreich und der erste König Jerobeam hat dann von dieser Anbetungsstätte eine kultische Stätte gemacht, hat da den Stierdienst eingestellt. Und später kommen da wieder Gottesmänner zurück, Elia ist auch dort, aber Bethel hat eine eigentlich sehr verwirrende oder intensive Geschichte. Es sind natürlich einige Jahre vergangen, dass Jakob in Bethel war, aber er muss jetzt zurück und Gott sagt auch sehr deutlich, baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Inzwischen ist Jakob wahrscheinlich schon etwa 8 Jahre im verheißenen Land gewesen. Aber kommt erst jetzt an, wo er sein soll, weil er sich hat aufhalten lassen, weil er woanders sich niedergelassen hat. Und interessant und auch schockierend finde ich, dass er jetzt seinen Menschen sagen soll, dass sie fremde Götter wegtun sollen. Sie sind schon lange mit Gott unterwegs und sie sind schon 8 Jahre im verheißenen Land. Und dann heißt es in Vers 2, dass Jakob zu seinem Haus spricht und zu allen, die bei ihm waren, waren natürlich auch die Frauen und Kinder, die sie in Sichem gefangen genommen hatten, die jetzt bei ihnen waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Es steht eine neue Phase bevor. Und es ist wichtig, dass sie jetzt reinen Tisch machen. Wir wissen, dass Rahel einen Hausgott bei sich hatte. Und dass das wahrscheinlich deswegen gewesen ist, weil das irgendwie einen juristischen Wert auch hatte. Und jetzt kann man annehmen, dass es noch mehr gegeben hat. Nicht nur den einen Teraphim, sondern dass man götzenhafte Symbolen oder Amuletten oder kultischem Schmuck wie Hand- oder Ohrenringe bei sich hatte. Warum hat Jakob das toleriert bis jetzt? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber man kann hier raus schließen, dass man eben Gegenstände bei sich hatte, auf die man Machterwartung übertragen hatte, wie Amuletten zum Schutz. Tut sie alle weg. Und ja, anscheinend sind die bei Gottes Volk noch dabei gewesen. Und wir denken vielleicht, das ist eine schlimme Sache, aber hier ist auch eine Frage an uns. Vielleicht sollten wir auch unsere Häuser mal untersuchen oder unsere Herzen und schauen, was wir an Dinge haben, die Gott ein Gräuel sind. Ich denke mal an ein Buddha-Bild, das heute überall verkauft wird, in Gartenzentren und in Einrichtungsgeschäften. Ein Buddha-Bild, schön, ist in, ist modiös. Aber was sollen wir Christen mit einem Buddha-Bild? Oder Dinge, die wir aus fremden Ländern mitgebracht haben, als Souvenir, ein Amulett oder sonstiges. Und vielleicht gibt es auch Menschen unter uns, die sich mit okkulten, heidnischen Sachen eingelassen haben. Wahrsagerei, Horoskopen. Ja, ist doch alles eigentlich sehr unschuldig. Das steht ja in der Zeitschrift, lese ich zufällig, wenn ich beim Friseur bin. Aber das sind doch Dinge, die Gott nicht haben will. Wie auch zum Beispiel, dass wir Kontakt suchen mit Gestorbenen. Und vielleicht gibt es nicht nur in unseren Häusern, sondern auch in unseren Herzen Dinge, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht anbeten wir moderne Götzen wie Mammon, Geld, Vermögen, Besitz oder Eros. Schockierend, wie viele Christen sich mit Porno beschäftigen heute. Ich habe das vorige Woche hier erzählt, dass ein Hotelbesitzer, ein Hotelbesitzer in Holland erzählte mal, dass wenn da ein christlicher Männerkonferenz ist, eine Männertagung, er kann ja sehen, was für Filme da gespielt werden in den Zimmern, dass sich steigert, die Pornofilme. Er sagt, wenn Christen hier sind, werden diese Filme am meisten angeschaut. Ja, es gibt Götzen in allerlei Formen und ich denke, dass auch im einst christlichen Europa ein neues Heidentum hier angekommen ist, eingedrungen ist. Hexerei zum Beispiel akzeptiert. Es war mal ein Fernsehprogramm, ein Quiz und da haben Leute sich vorgestellt, was machen Sie? Ich bin Arzt, okay, was machen Sie? Und dann sagt die Frau, ich bin eine weiße Hexe. Und es wird nicht nachgefragt. Das ist heute normal. Das darf man, das ist interessant. In 3. und 5. Mose warnt Gott seinem Volk und wenn ihr mal nachlesen wollt, 5. Mose 18, 9 bis 14, da wird aufgelistet, welche Dinge Gott ein Gräuel sind. 5. Mose 18, 9 bis 14, das ist auch ein sehr klares Verbot von Wahrsagung und Zauberei. Jakob geht, bitte. 5. Mose 18, 9 bis 14. Und Jakob geht hier sehr radikal vor, spricht ernsthaft mit seinen Menschen und er sammelt alles ein, was mit Götzendienst verbunden ist und begrabt alle diese Gegenstände unter einem Baum. Er hält nichts zurück, weil er schön ist oder weil er diese Dinge vielleicht später verkaufen könnte und ein bisschen Geld dafür bekommen würde. Er tut sie weg, er lässt sie zurück, es wird ein Strich gesetzt und dann brechen sie auf. Und siehe da, dann heißt es in Vers 5, der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Gott bahnt ihnen jetzt den Weg, er führt sie sicher nach Bethel. Sie haben alles abgegeben, was nicht in Ordnung ist. Sie haben ihre Häuser, kann man fast so sagen, gereinigt, ihr Leben gereinigt, sie haben sich gereinigt, sie haben sich gewaschen, sie haben auch frische Kleider angezogen und jetzt bahnt Gott den Weg. Der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, Vers 5, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Und jetzt kommt Jakob mit dem ganzen Volk nach Luz, das ist Bethel, heißt es, das im Land Kanaan liegt. Ihr seht es auf eurer Landeskarte. Und er baut dort einen Altar und nennt den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Wie gesagt, sagte er, ja, das hat er doch früher auch schon gemacht. Ja, manchmal werden Dinge wiederholt. Gott sagt auch öfters, du bist nicht mehr Jakob, du bist Israel. Und hier heißt es einfach, er nennt diesen Ort wieder El Bethel, Gottes Haus. Man hat sich vorbereitet auf einer neuen Phase und jetzt geschieht das hier. Und in Vers 3 hat er auch begründet, das finde ich so schön, wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Könnt ihr das auch sagen? Wenn ihr so zurückblickt, Gott ist immer bei mir gewesen, Gott war da, Gott ist treu gewesen. Auch an diesen Momenten, wo ich das vielleicht nicht direkt erfahren habe oder wo ich mich gefragt habe oder Gott gefragt habe, wo bist du, kann ich jetzt, wenn ich zurückblicke, sagen, er war da in meiner Not. Und ich denke jetzt auch zurück an Jakobs Gelübde, er will ein Altar bauen in 1. Mose 28, haben wir gelesen, Verse 20 bis 22, da hat er gesagt, weil du mich auf dieser Reise beschützt und versorgst, weil ich Brot und Kleidung habe und weil du mich dann sicher wieder nach Hause, nach Kanaan bringst, dann wirst du mein Gott sein, ein Altar für den Gott, der mir geantwortet hat. Es ist gut, zurückzublicken. Und uns zu erinnern, Gott war bei mir. Es ist gut, diese Erfahrungen vielleicht auch mal aufzuschreiben oder mit anderen Menschen zu teilen. Es gibt immer wieder Zeiten, da spüren wir Gott nicht. Und dann ist es so gut, wenn wir sagen können, aber du warst da. Du hast mir dann und dann geholfen, du hast mir das und das gesagt. Und ich will das jetzt erinnern, weil meine Gefühle nicht mitmachen. Kennt ihr das? Meine Gefühle machen nicht mit. Ich habe das Gefühl, dass du nicht da bist. Aber ich will das mal laut aussprechen, du bist El Shaddai, du bist der Allgenügsame, du bist einfach da. Sehr oft, wenn wir zurückblicken, ist es die Not, die im Vordergrund steht, sind wir ehrlich. Und oft erzählen wir von schrecklichen Dingen, die wir erfahren haben oder die Menschen uns angetan haben. Das sind die Dinge, die wir uns merken. Und das sind die Dinge, wenn wir die nicht verarbeitet haben, die wir haargenau noch erzählen können, bis ins kleinste Detail hinein. Was jemand gesagt hat und wie uns das gekränkt hat und was er oder sie dann gesagt hat. Und es ist so gut, dass wir diese Erinnerungen an Gott geben und sagen, ich will mich an das erinnern, was du in meinem Leben getan hast. Und wenn da Dinge sind, die noch nicht verarbeitet sind, eben diese Kränkungen oder Beleidigungen oder wie es bei Jakob war, dass er so ausgebeutet wurde, das müssen wir vor Gott hinlegen und loswerden. Das gehört zu dem Ballast, worüber ich in meinem Buch In Freiheit leben geschrieben habe, dass wir so oft alte Dinge von früher mittragen und dass diese zur Bitterkeit werden und dass wir dann letztendlich bittere Personen werden. So wichtig, dass wir verarbeiten, dass wir es lernen, Menschen zu vergeben, dass wir es auch lernen, uns selber zu vergeben, wenn wir Fehler gemacht haben. Wir können auch uns selbst Dinge nachtragen, oder? Hätte ich nur, wäre ich nur. Was wäre gewesen, wenn ich das nur wieder gut machen könnte? Wir haben einen Gott, der einen Strich setzen will, immer wieder, wenn wir unsere Dinge zu ihm bringen. Sagen, helf du uns, dass wir vergessen. Vergessen heißt nicht, dass wir nichts mehr davon wissen. Ich denke, dass dieses Vergessen bedeutet, dass wir es lernen, anders zurückzudenken, dass der Angel daraus ist, dass es nicht mehr so scharf ist, dass wir anders zurückdenken, weil Gott da war und weil Gott da ist. Sie kommen an in Vers 6 und in Vers 9 erscheint Gott Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Haran gekommen ist und er segnet ihn. Aber Moment, zuerst stirbt Deborah. Und wir haben das Rätsel nicht gelöst. Aber das können wir eigentlich auch nicht lösen. Jakob ist alleine nach Haran gegangen. Können wir annehmen, dass Deborah bei Rebekka und Isaac geblieben ist? Irgendwann ist Rebekka gestorben. Die gibt es nicht mehr, wenn jetzt Jakob seinen Vater wieder trifft. Es kann sein, dass Rebekka, als sie hörte, man hörte immer wieder was, dass Jakob verheiratet war und viele Kinder hatte, dass sie Deborah gesagt hat, du, kümmere dich doch mal um mein Sohn, ich bin ja älter, ich brauche dich nicht mehr. Vielleicht hat sie ihn dann eben von Beersheba nach Haran geschickt. Vielleicht ist sie auch bei Jakob geblieben, bei Isaac geblieben und hat sie gehört, dass die ganze Karawane Jakob mit seinen Kindern jetzt in Richtung Bethel reist und hat sie gedacht, ich reise ihnen entgegen. Wir wissen es nicht. Sie war eine Zeit weg, aber es ist auf jeden Fall so gewesen, dass sie gute 150 Jahre in der Familie gewesen ist, wenn man zu rechnen beginnt. Also sie war eine sehr vertraute Person und wir lesen auch in Vers 8, dass sie begraben wird unter der Eiche, die man Klageeiche nennt. Es war nicht eine anonyme Person, die irgendwie unterwegs gestorben ist. Sie wurde beklagt. Man hat getrauert um sie. Und dann erscheint Gott Jakob zum zweiten Mal in Vers 9 und segnet ihn zum zweiten Mal, seitdem er aus Haran, aus dem Haus von Laban, geflüchtet ist. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Er verwendet hier das Wort El Shaddai, der Allgenügsame, der genug ist. Wir brauchen sonst niemanden. Er kann alles für uns sein und alles für uns tun, was wir brauchen. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Das ist die alte Verheißung, die Abraham gehört hat. Mehre dich und du wirst der Vater eines großen Volkes und der Vater vieler Völker werden. Und wir stehen hier eigentlich in diesem einen Vers 11 vor enormen Ereignissen, die sich bis heute weiterentwickeln. Denn es ist so gegangen, wie Gott es Abraham, Isaac und Jakob gesagt hat. Wenn wir nur an diese Verheißung der Vermehrung des Volkes Gottes denken. Aus den 12 Söhnen Jakobs oder Israels ist ein großes Volk geworden über Jahrhunderte. Und immer wieder haben Menschen versucht, dieses Volk auszurotten. Das war in der Zeit von Esther so, haben wir am Frauentag gehört. Das war in Ägypten so, als sie 400 Jahre dort lebten und der Pharao sagte, dieses Volk wird zu groß, die könnten mal die Macht ergreifen, die müssen wir loswerden. Das war im letzten Jahrhundert noch so, oder? Während des Zweiten Weltkrieges. Und weltweit gibt es momentan wieder oder noch immer 14 Millionen Juden. Sie sind wieder ganz zurückgekommen und etwa 43% der totalen jüdischen Bevölkerung lebt in Israel, in dem Land, das 1948 gegründet wurde, in dem Gebiet, wo Abraham, Isaac und Jakob lebten, dem Gebiet, was ihnen verheißen wurde. Und man hat dieses Land Israel genannt. Das ist ein Wunder, oder? Aber es sind auch viele Völker aus Abraham, Isaac und Jakob hervorgegangen. Dazu gehören wir, die wir aus die Heiden sind. Wir sind ja keine Juden. Und das hat mit diesen Könige zu tun, Vers 11. Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Ja, aus dem Geschlecht von Abraham, Isaac und Jakob sind dann die Könige Israels gekommen. Natürlich der bekannteste, David, der ein Vorfahr gewesen ist, der ein Vorfahr wurde von Jesus, dem König aller Könige. Und Jesus wurde ja von Gott auf diese Erde gesandt, damit alle, die an ihn glauben, Kinder Gottes werden dürfen. Nicht mehr nur das jüdische Volk, sondern viele Völker. Es ist ja schon einiges geschehen von dem, was hier gesagt wird und von dem, was wir hier lesen. Die haben damals keine Ahnung davon gehabt. Aber wir gehören zu diesen vielen Völkern, zu den Heiden, die jetzt durch Jesus auch sich zu Gottes Volk rechnen dürfen. Und dann heißt es in Vers 13, und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Und Jakob errichtete eine Säule auf an dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, einen Gedenkstein, und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Wieder ein Gedenkstein. Wir haben schon früher in der Jakobsgeschichte einen Gedenkstein gesehen. Das Wort, das im Grundtext verwendet wird, ist Matzebe oder Matzeba. Und das war ein Zeichen für ein Grab, das sehen wir später beim Grab Rahel. Es war ein Erinnerungsstein oder ein Denkstein, der einen Ort bezeichnete als ein Ort, wo eben was ganz Besonderes oder Wichtiges geschehen war. Der Gedenkstein, der Jakob früher in Bethel errichtet hatte, als er auf der Flucht vor Esau war, erinnerte an Gottes Sprechen und Handeln. Es war kein Altar, so wie wir uns das vorstellen, wo geopfert wird. Es war ein Gedenkstein. Und dass Jakob den Stein damals gesalbt hat, war ein Akt der Weihe. Und das sehen wir hier wieder. Und danach brachen sie von Bethel auf. Und als sie noch ein Stück weit bis Ephrata zu gehen hatten, da gebar Rahel und sie hatte eine schwere Geburt. Ephrata, muss meine Karte suchen, steht hier nicht auf der Landeskarte, ist so ein paar Kilometer über Jerusalem gewesen, das ursprüngliche Ephrata. Und erst später hat man Bethlehem den Namen Ephrata gegeben. Das heißt fruchtbar. Aber hier geht es um eine Stätte noch vor Bethlehem, von der Reise von Sichem über Bethel nach Jerusalem, nach Bethlehem, noch vor Jerusalem war das. Sie sind aber unterwegs nach Bethlehem, das später Ephrata genannt wird. Ein bisschen verwirrend, oder? Unterwegs stirbt Rahel beim Geburt ihres zweiten Sohnes. Wir wissen noch, was sie sagte, als sie Josef bekam: Gott möge mir noch einen zweiten Sohn geben. Und wir haben dann gesagt, ach, sie hatte doch ein großes Geschenk Gottes bekommen. Warum musste sie jetzt gleich sagen, ich will noch einen Sohn? Und jetzt stirbt sie bei der Geburt des zweiten Sohnes. Und weil es logistisch gesehen nicht möglich ist, sie in Familiengrab zu begraben, das ist ja zu weit weg. Abraham hat ja damals ein Familiengrab gekauft, da wurde Sarah begraben und Abraham, da ist Rebekka inzwischen auch begraben, da wird Isaac begraben. Logistisch gesehen ist das jetzt nicht möglich, so wird sie, die Lieblingsfrau Jakobs, am Weg unterwegs begraben und ihr Grab bekommt einen Gedenkstein. Sie wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab, das ist Rahels Grabmal geblieben, bis zu diesem Tag. Bethlehem. Es gibt so viele Orte in dieser Geschichte, die wichtig sind. Bethel, da ist viel geschehen. Bethlehem, da wird jetzt viele Jahre später die Moabiterin Ruth Boas heiraten, das war ein Nachkomme von Leas Sohn Juda. Und Bethlehem ist die Stadt, wo später ein junger Hirte gesalbt wird zum zweiten König Israels, David. Bethlehem, das ist die Stadt, wo Jesus geboren wird. Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Und im Stammbaum von Jesus in Matthäus 1 finden wir eben diesen Namen Abraham, Isaac, Jakob und Juda, Leas Sohn als Vorfahren und auch diese ganze Geschichte wird uns dann wieder klar. Es hat alles seine Bedeutung gehabt und alles, was hier geschieht, ist eigentlich, führt uns hin auf das Kommen des Messias. Bethlehem, Bethlehem, da sollen sie hin. Das dritte Mal, dass Jakob oder Israel jetzt aufbricht in diesem Kapitel, ist, wenn er von Bethlehem zu seinem Vater zieht. Und Isaac lebt inzwischen in Mamre oder Hebron, ein bisschen tiefer nach unten. Und daraus können wir schließen, dass Isaac irgendwann aus Beersheba, wo er mit seiner Familie lebte, das ist ein bisschen südlicher von Hebron, das sehen wir links auf der größeren Karte, dass er irgendwann aus Beersheba weggezogen ist nach Hebron. Dass er mit seiner Familie in Beersheba lebte, auch als Jakob und Esau noch klein waren, jung waren, lesen wir in 1. Mose 26, 23 bis 25. Zuerst aber, bevor sie in Mamre oder Hebron ankommen, geschieht noch etwas Furchtbares. Und zwar schläft Jakobs ältester Sohn Ruben mit Bilha, mit der Nebenfrau seines Vaters. Das wird hier ganz deutlich gesagt in Vers 22. Es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel erfuhr es und Israel sagte nichts. Das steht nicht da. Aber das wundert mich. Zuerst mal ein bisschen etwas über den Hintergrund. Warum schläft dieser Junge mit der Nebenfrau seines Vaters. Er muss auf diese Weise versucht haben, sein Erstgeburtsrecht zu sichern. Denn er hat mitgekriegt, wie auch die anderen Söhne Jakobs, dass Josef der Lieblingssohn war. Josef bekam auch das bunte Kleid, das wunderschöne Kleid, das extra erwähnt wird in der Josefsgeschichte. Das war ein Kleid, das dem ältesten Sohn gehörte. Und Ruben war der Älteste und hat bei sich gedacht, ich verliere mein Erstgeburtsrecht. Und er hat bei sich gedacht, wenn ich jetzt mit einer Frau meines Vaters schlafe, dann bekomme ich eine besondere Position, dann erhebe ich mich, dann bin ich auf der Linie, auf der Ebene mit meinem Vater. Und dann ist meine Position gesichert. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass auch Absalom, Davids Sohn, so etwas gemacht hat. Da war David noch König in Jerusalem und Absalom wollte den Thron von seinem Vater haben, wollte seine Position annehmen, hat eine Revolution irgendwie, ist er gestartet. Aber das ganz Schlimme, was er damals gemacht hat, in 2. Samuel 15, 16 steht das und in 16, 20 bis 22, dass er auf das Dach des Palastes in Jerusalem hat er ein Hochzeitszelt aufgeschlagen und dieser Absalom hat dann 30 Nebenfrauen seines Vaters vergewaltigt auf dem Dach des Palastes. Dort, wo David zum ersten Mal Bathsheba gesehen hatte, mit der er geschlafen hatte und diese ganze Ehebuchgeschichte. Das sind wilde Geschichten, oder? Da ist man doch lieber in einer Schokoladenfabrik. Das ist da wesentlich unschuldiger und freundlicher. Ja, die Sünde Rubens, das war klug ausgedacht von Ruben, aber das hat ihm nicht gebracht, wovor er Angst hatte. Das hat ihm das gebracht, wovor er Angst hatte, denn er hat sein Erstgeburtsrecht verloren. Und das ist tatsächlich auf Josef bzw. auf die beiden Söhne Josefs übergegangen. Und das werden wir bei dem nächsten Vortrag hören, dass er tatsächlich eigentlich ausrangiert wurde. Wir erfahren, wie gesagt, nichts über Jakobs Reaktion auf Rubens Aktion, das heißt nicht hier. Aber in 1. Mose 49, das werden wir später anschauen, sagt Jakob, wenn er kurz vor seinem Sterben steht und seine Söhne segnet, dann ist Ruben als erster daran. Und dann sagt er, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke. Du bist von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst aber nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen und du hast es entweiht. Er stieg auf mein Lager. Er verliert seine Rechte als Erstgeborener. Es wiederholt sich wieder etwas in dieser Geschichte. Und also diese Aussage auch, du bist wie brodelndes Wasser, 1. Mose 49, weist hin auf Instabilität. Ruben hat sich sehr schwach gezeigt und er hat durch seine Sünde sein Erstgeburtsrecht verspielt oder verloren. Und auffallend ist auch, dass der Stamm von Ruben sind ja aus den 12 Söhnen Jakobs 12 Stämme oder Sippen entstanden. Der Stamm von Ruben wird in der Geschichte Israels kaum erwähnt. Er hat keinen einzigen Richter oder Propheten oder Heerführer oder andere bedeutenden Personen hervorgebracht. Und Mose hat für Judas, für diese Sippe oder Stamm für Ruben gebetet, dass er nicht ausstirbt. Und der Stamm Ruben ist aber schon in der Richterzeit untergegangen. Ruben und auch die anderen 11 Söhne Israels werden wunderschön dargestellt von Chagall. Ich weiß nicht, ob ihr je die Gemälde von Chagall in einer Synagoge gesehen habt. Sie sind auch über Internet zu finden. Und da sieht man so dann die Söhne und alle ihre Geschichten sind da ausgebildet, sind da gemalt. Es ist absolut fantastisch, das mal zu sehen. Ja, dann folgt in 1. Mose 35, 23 die Auflistung von den Söhnen. Und in Vers 27 kommt Jakob dann endlich zu seinem Vater Isaak. Und dann fällt uns auf, dass Rebekka nicht erwähnt wird. Und die ist gestorben. Die ist inzwischen gestorben und die Tragik, die Tragödie Er war ja 20 Jahre in Haran, jetzt ist er 8 oder 10 oder 11 Jahre schon unterwegs gewesen. Seine Mutter hat damals gedacht, ich schicke ihn vorübergehend nach Haran, bis sich die Wut von Esau ein bisschen gelegt hat, und hat nicht gedacht, dass sie ihren Sohn nie wiedersehen würde. Eine riesige Tragik in dieser Geschichte. Und Isaac wurde 180 Jahre alt. Der hat doch noch länger gelebt, als man gedacht hatte. Denn das war ja doch so mit dem Segen, den Jakob gestohlen hatte, dass sie dachten, der stirbt bald. Und dass Rebekka auch gedacht hat, wir müssen jetzt handeln, sonst schafft Gott das nicht mehr. Wir müssen das organisieren. Und Isaac verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Die zwei Brüder sind doch wieder zusammengekommen für das Begräbnis ihres Vaters. Das war auch so bei Ishmael und Isaac. Aber das ist sehr wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass die zwei Brüder sich gesehen haben. Es muss für Isaac wunderbar gewesen sein, um Jakob wiederzusehen. Aber wir haben fast den Eindruck, dass er gleich gestorben ist. Er wurde 180 Jahre alt, Jakob ist gerade angekommen, und dann heißt es, und Isaac verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt. Aber wenn man rechnet, ich kann euch das jetzt nicht vorrechnen, das ist zu kompliziert, aber faszinierend, Jakob muss etwa 107 Jahre alt gewesen sein, als er in Mamre oder Hebron ankam. Er wurde geboren, als sein Vater 60 war. Jetzt stirbt er mit 180. Dann ist er also 120. Da hatte sein Vater wahrscheinlich doch noch 13 Jahre erlebt. Sind sie doch noch gemeinsam? Ich weiß nicht, ob sie gemeinsam gelebt haben oder in einanders Nähe gelebt haben. Aber sie haben sich doch noch einige Jahre gesehen. Und dann wird er begraben im Familiengrab. Er wurde zu seinem Volk versammelt, das war in einer Höhle auf einem Acker Mamre gegenüber, also im Land Kanaan. Und aus der Abrahamsgeschichte wissen wir, dass Abraham dieses Grundstück, das Grundstück für dieses Grab, für diesen Grab, das Grab, dieses Grab, gekauft hatte, als Sarah gestorben war. Kapitel 23, 1. Mose 17 bis 20, da kauft er ein Grundstück für das Familiengrab, da sind seine Eltern Abraham und Sarah begraben von Isaac. Da soll jetzt Rebekka begraben gewesen sein, das wird auch später erwähnt, jetzt wird Isaac dort begraben. Und ganz überraschend ist, dass wir später erfahren, dass auch Lea dort begraben wird. Die zweite ungeliebte Frau, die geliebte Frau irgendwo am Weg, als sie bei der Geburt ihres Sohnes starb. Lea im Familiengrab, doch irgendwie ein Ehrenplatz für sie. Das kann man nachlesen in 1. Mose 49. Vielleicht lese ich das mal vor. 1. Mose 49, Verse 31 und 32. Ich fange an. Dann stirbt Jakob. Der stirbt bei uns erst morgen, aber wir schauen schon mal voraus. Vers 29, er gebot ihnen, sprach zu ihnen, ich werde zu meinem Volk versammelt werden, begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters. Abraham hat das Grab von einem oder das Grundstück von einem Hethiter gekauft, in der Höhle auf dem Acker Machpela, Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron, dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, dort hat man Isaac begraben und seine Frau Rebekka, dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurde den Hethitern abgekauft. So gegen Ende seines Lebens erwähnt er Lea. Dort habe ich sie begraben.
Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort, für alles, was du uns da zeigst. Auch wie du mit dem Jakob immer weitergehst, obwohl immer wieder so Dinge passieren, die eigentlich nach unserem Ermessen gar nicht passieren dürften. Und danke, dass deine Gnade nicht nur für den Jakob gilt und für Israel gilt, sondern sie auch für uns gilt. Dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du uns liebst, dass du unsere Sünden vergibst und dass du mit uns ein gutes Ziel hast. Und Herr, wir freuen uns darüber und danken dir einfach nur von ganzem Herzen darüber. Und da schenk uns aber auch die Barmherzigkeit anderen gegenüber, die du uns schenkst, dass wir auch einander so sehen und deine Liebe an den anderen weitergeben können. Gib uns jetzt einen guten Abend noch, dann eine gute Nacht. Begleite du uns, segne du uns, schenk uns Frieden. Amen.